Dann begrüße ich jetzt ganz recht herzlich Thomas Berthold vom Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. am Telefon. Können Sie mir und vor allen Dingen auch unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz erläutern, was denn eigentlich der Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge genau ist? Also seit wann sind Sie aktiv? Welche Ziele haben Sie und wie setzen Sie diese ganz konkret um?
Der Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge ist eine kleine Nichtregierungsorganisation, die sich seit 1998 für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzt, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Arbeit für die Rechte und die Umsetzung der verbrieften Kinderrechte von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Aber in unserer Arbeit begegnen wir immer wieder auch den Problemlagen von anderen Flüchtlingskindern, die hier mit ihren Eltern hinkommen. Und das ist unser Arbeitsbereich, also die Rechte von Flüchtlingskindern in Deutschland.
Bevor wir jetzt auf die Studie eingehen, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, die Sie ja in Auftrag gegeben haben, vielleicht nochmal ganz grob, wie hat sich denn aus Ihrer Sicht und aus der Sicht Ihres Vereins die Situation von Flüchtlingen denn oder vor allen Dingen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert? Gibt es da generell Verbesserungen oder doch eher Verschlechterungen?
Also ganz grundsätzlich das zu beantworten ist insofern schwierig, weil sich die Situation immer kommunal und regional sehr, sehr unterschiedlich darstellt. Was wir wahrnehmen in den letzten Jahren ist, dass es eine gestiegene Aufmerksamkeit insbesondere für die Lebenslage von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gibt. Das heißt, quer durch alle Parteien ist es mittlerweile anerkannt, das heißt nicht, dass es umgesetzt ist, aber es ist anerkannt, dass die Kinderrechte, die sich aus der UN-Kinderrechtskonvention ergeben und maßgeblich das Kindeswohlprinzip auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geben. Das war eine alte Forderung, eine langjährige Forderung von vielen Nichtregierungsorganisationen, von Verbänden und auch einigen Parteien, und das ist mittlerweile in sozusagen Common Sense geworden. Wir erleben es aber weiterhin, dass viele bestehende Problemlagen für Kinder und Jugendliche seit vielen Jahren die gleichen sind und keine Veränderung spürbar ist, beziehungsweise die Verbesserungen eher im Bereich von Nuancen liegen. Und das sind zum Beispiel Fragen von Unterbringungssituation, Zugang zu medizinischer Versorgung oder auch die Probleme beim Bildungszugang.
In Thüringen war ja jetzt gerade Landtagswahl und die NPD ist glücklicherweise wieder nicht in den Landtag eingezogen. Die AfD hat es mit erschreckender großen Zahlen geschafft. Ein wichtiges Wahlkampfthema sowohl bei der NPD als auch bei der AfD war ja auch das Flüchtlingsthema, die sogenannte Masseneinwanderung. Und eigentlich hat man da auch im medialen Bild bei Flüchtlingen immer Erwachsene im Kopf. Kinder und Jugendliche sind eigentlich in den Medien fast gar nicht repräsentiert. Und mit Ihrer Studie in erster Linie Kinder haben Sie ja genau den Fokus darauf gelegt. Wie sieht denn gerade die Zahl eigentlich aus? Wie viele Kinder und Jugendliche sind denn derzeit auf der Flucht weltweit und wie ist die Situation in Deutschland? Wie viele Kinder und Jugendliche unter den Geflüchteten gibt es denn hier?
Es ist auch ein ganz schwieriges Themengebiet, weil die Zahlen von Personen, die auf der Flucht sind, immer nur sehr schlecht zu erfassen sind, da viele einfach nicht registriert werden und Flucht natürlich ein Geschehen ist, was nicht sehr regelhaft verläuft. Es gibt aber einige Zahlen, an denen man sich orientieren kann. Das sind beispielsweise die Zahlen vom UNHCR, also dem UN-Flüchtlingshochkommissariat, und die haben die Zahl für 2013 erhoben, dass über 50 Millionen Menschen auf der Flucht sind, wovon die Hälfte Kinder und Jugendliche sind. In Deutschland haben wir ein bisschen anderes Verhältnis. Da können wir uns beispielsweise an der Zahl der Asylerstanträge orientieren. Und für das Jahr 2013 hatten wir dort die Situation, dass ca. 35.000 Kinder und Jugendliche als Flüchtlingskinder nach Deutschland gekommen sind und hier einen Asylantrag gestellt haben, im Asylverfahren waren. Und dazu kommen noch verschiedene Gruppen. Also es kommen noch die Gruppe der Kinder und Jugendlichen hinzu, die als Flüchtlinge anerkannt sind. Und wir in der Studie, die wir mit UNICEF herausgegeben haben, haben uns dann speziell aber auch mit der Gruppe beschäftigt, der Kinder, die hier mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus leben. Und da sind wir auf die Zahl von 65.000 Kindern gekommen, die sich noch im Asylverfahren befinden, wo der Ausgang offen ist, beziehungsweise die hier mit einer Duldung oder einem nicht sicheren Aufenthaltsstatus leben und deren aufenthaltsrechtliche Perspektive in Deutschland ungeklärt ist.
Was sicherlich auch den meisten Hörerinnen und Hörern jetzt auch bekannt sein sollte, dass natürlich die großen Kriegsgebiete und Krisengebiete momentan Irak, Syrien, aber auch immer noch Afghanistan sind. Wie sieht denn die Situation von den, wie sah denn die Lebenssituation genauer gesagt von Kindern und Jugendlichen aus, die jetzt gerade oder in den letzten Monaten hier nach Deutschland gekommen sind und Asyl suchen mit ihren Familien?
Also die Situation in den Herkunftsländern haben wir speziell für diese Studie nicht untersucht, aber und da ist ja auch viel in den letzten Wochen und Monaten durch die Medien transportiert worden. Was wir mitbekommen, ist eine sehr, sehr katastrophale Situation, insbesondere der Familien, der Kinder im Augenblick im Nordirak, in Syrien. Unabhängig von dem jetzigen massiven Auftreten dieser IS-Milizen war auch schon die Situation vorher der Menschen, die aus Syrien geflüchtet wurden, dramatisch. Ungefähr die Hälfte der syrischen Bevölkerung vor dem Bürgerkrieg ist mittlerweile auf der Flucht, befindet sich größtenteils in den Nachbarländern, in den an Syrien angrenzenden Ländern und lebt dort häufig unter ganz, ganz schwierigen Zuständen. Was hinzukommt, die Wege, wenn die Familien sich entschließen, nach Europa zu kommen, sind alles andere als offen. Sie sind, und ich denke auch das ist allgemein bekannt, durch Frontex und Grenzsicherungsmaßnahmen massiv verschlossen, sodass die Flüchtlinge darauf angewiesen sind, unsichere Routen zu wählen, übers Meer zu kommen, Flüsse zu durchschwimmen, wobei das für viele Flüchtlinge bedeutet, dass sie eben Europa nicht erreichen, dass sie vorher abgewehrt werden, dass sie beispielsweise auch in Gefängnissen oder Ähnlichem landen. Die Kinder und Jugendlichen, die hier nach Deutschland kommen, haben dementsprechend schon einiges hinter sich, haben Erfahrungen gemacht, die für Kinder und Jugendliche natürlich nur sehr, sehr schwierig zu verarbeiten sind, sind auch nach der Flucht aus dem Herkunftsland häufig Gefahren ausgesetzt gewesen und häufig, wenn sie Deutschland erreichen, ist es eines der ersten Länder, wo sie dann die Hoffnung haben, dass sie hier bleiben können und wo sie dann auch die ersten Schritte des Ankommens machen wollen und hier eine sichere Zukunft sich aufbauen wollen.
Nun ist ja Krieg oder eine Krisensituation generell eine gefährliche Lebenssituation, egal ob für Erwachsene oder für Kinder. Aber gibt es denn auch Fälle, wo Familien explizit, um das Wohl ihrer Kinder oder ihres Kindes zu schützen, das Land verlassen müssen?
Ja, das Spannende an dieser Fragestellung ist eigentlich, dass es sehr, sehr wenig Untersuchungen zu dieser Frage bislang gibt. Das mahnen wir in unserer Studie auch sehr deutlich an, dass es hier einen großen Forschungsbedarf gibt, der sich mit der Frage noch mal stärker auseinandersetzt, warum flüchten Familien mit ihren Kindern zusammen, beziehungsweise warum lassen sie vielleicht auch die Kinder zurück. Unsere Erfahrung während der Expertinneninterviews, die wir für die Studie geführt haben, war die, dass uns sehr häufig geschildert wurde, dass Kinder ein fluchtauslösendes Moment mit darstellen. Beispielsweise in der Situation, dass die Kinder und Jugendlichen bedroht werden, dass sie entführt werden sollen, um Lösegeld zu erpressen von den Eltern. Dass die Frage von Rekrutierung für Milizen, für aufständische Gruppen, für paramilitärische Gruppen oder das offizielle Militär im Raum stehen und die Eltern die Kinder schützen würden. Dass Fragen oder dass die Bedrohung besteht, Opfer von Zwangsverheiratung oder Beschneidung oder Ähnliches zu werden. Das sind alles Gründe, die insbesondere auch Kinder und Jugendliche betreffen können und die Familien dazu bringen, ihre Länder zu verlassen.
Wenn es jetzt nun auch so ist, dass es so ist, dass die Familien das Land verlassen, um eben explizit die Kinder vor Zwangsprostitution, Zwangsrekrutierung irgendwie für Milizen zu schützen, dann würde das ja theoretisch, also so denke ich das, ja auch durchaus einen wichtigen Grund im Asylantragsverfahren stellen. Wie sieht das denn aus bei Kindern und Jugendlichen? Sind das Asylanträge, die mit den Familien bzw. mit den Eltern zusammengestellt werden? Stellen Kinder eigene Asylanträge? Werden sie überhaupt angehört? Wie kann man sich das vorstellen in diesem Antragsverfahren?
Es ist so, dass genau die genannten Gründe durchaus als Fluchtgründe anerkannt werden können. Also das heißt, wenn im Asylverfahren diese Gründe glaubhaft vorgetragen werden durch die antragstellende Person, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dann gibt es auch die Verpflichtung und die Rechtsgrundlagen, diese Personen hier als Flüchtlinge anzuerkennen. Ganz insbesondere bei diesem Beispiel geschlechtsspezifische Verfolgung. Und da gibt es auch einigen Erfolg in der letzten Zeit, dass solche Notlagen anerkannt werden. Das Problem, was wir sehen und was wir bei der Studie festgestellt haben, ist, dass die Kinder und Jugendlichen in diesem Verfahren aber nur sehr wenig beteiligt werden und die Eltern sehr wenig darüber informiert werden, welche Gründe zu einer Anerkennung führen können und dass die Verfahren sehr, sehr elternzentriert sind und die Rechte und die in besonderen Lagen der Kinder und Jugendlichen außer Acht lassen. So haben wir festgestellt, dass es eigentlich kein eigenes Informationsmaterial gibt, um Kinder und Jugendliche, die hier in Familien sind, auch gezielt zu informieren. Auf Anhörungen von Kindern und Jugendlichen wird sehr häufig einfach auch aus Zeitgründen etc. verzichtet, beziehungsweise was wir auch feststellen konnten und was uns mehrfach berichtet wurde, ist, dass wenn die Kinder unabhängig von den Eltern angehört werden, die Aussagen miteinander verglichen werden und auf Unstimmigkeiten abgeglichen werden. Das mag an sich erstmal ein logischer Vorgang sein, aber es ist immer wieder zu berücksichtigen, dass die Aussagen von Kindern speziell gewertet werden müssen, weil Kinder einfach eine andere Erzählweise haben, die verschieben zeitliche Dimensionen anders als Erwachsene das machen, haben da vielleicht nicht die richtige Einordnung, gerade wenn sie auch noch traumatische Erlebnisse auf der Flucht bzw. Vor der Flucht hatten. Und an diesen Stellen hakt es im Verfahren noch. Und das ist unser Punkt, wo wir sagen, das Asylverfahren, das muss sich viel mehr den Kindern öffnen und es muss viel mehr den Kindern gegenüber ausgerichtet sein. Und das verlangt insbesondere, dass wir die Kinder anders informieren, dass wir Anhörungssituationen schaffen, in denen die Kinder die Möglichkeit haben, in Ruhe über ihre Situation zu sprechen und dass ihre besondere Situation einfach noch viel stärker in den Fokus rückt.
Jetzt steckt es ja schon in dem Namen Ihres Vereins, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Welche oder wie sieht denn die Situation von unbegleiteten Flüchtlingskindern und Jugendlichen aus? Wie kann man sich da vorstellen, dass so ein Asylantragsverfahren abläuft? Wer unterstützt Sie? An wen richten Sie sich da eigentlich? Also wer kümmert sich um Sie, auf gut Deutsch gesagt?
Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist die Situation anders. Dadurch, dass wir hier mittlerweile eine relativ klare Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für die Jugendlichen haben. Wir haben eine Rechtslage, die Jugendämter verpflichtet, alle Kinder, die ohne ihre Eltern, ohne sorgeberechtigte Personen nach Deutschland kommen, in Obhut zu nehmen. Obhutnahme ist das Kinderschutzinstrument, wenn der Staat davon ausgeht, dass eine Krisensituation vorliegt. Und bei allen unbegleiteten Minderjährigen ist nach Ansicht des Gesetzgebers und des internationalen Rechts eine solche Krisensituation gegeben. Und aufgrund dieser Situation müssen die Kinder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht und betreut werden. Das heißt, sie haben eigentlich regelhaft einen sehr guten Zugang zur Betreuung. Und was hinzukommt als Unterstützung, ist vorgesehen und eigentlich auch durch EU-Richtlinien vorgegeben, dass die Kinder und Jugendlichen einen Rechtsbeistand und einen Vormund erhalten. Beziehungsweise das kann auch in einer Person sein, dass der Vormund die Rechtsbeistandschaft für den Jugendlichen übernimmt und ihn in den entsprechenden Verfahren begleitet. Grundsätzlich ist also von der rechtlichen Ausgangslage es sehr gut bestellt um die unbegleiteten Minderjährigen. Das Problem ergibt sich sehr stark in der Praxis. Dadurch, dass diese an sich klaren Regelungen, die mittlerweile seit fast 9 Jahren bestehen, nur nicht immer ausreichend umgesetzt werden, beziehungsweise das Gebot der Inobhutnahme nicht eingehalten wird. Und was wir auch sehr häufig erleben, die Qualifikationen der Vormünder, die die Jugendlichen unterstützen müssen, nicht ausreichen, um die Jugendlichen insbesondere in asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragen adäquat zu unterstützen.
Das heißt, das sind dann in Anführungsstrichen ganz normale Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und nicht speziell geschultes Personal?
Es gibt in Deutschland kein speziell geschultes Personal für die Frage Flüchtlingskinder. Das Personal, was in vielen Bundesländern in den entsprechenden Aufnahmeeinrichtungen arbeitet, qualifiziert sich durch Fortbildung etc. weiter. An ersten Fachhochschulen werden, insbesondere im Bereich der sozialen Arbeit, wird das Thema Flüchtlingskinder als Seminarinhalt angeboten, aber das ist nicht flächendeckend der Fall und es gibt beispielsweise keinen besonderen Masterstudiengang oder Bachelorstudiengang zu dieser Fragestellung.
Also vielleicht auch hier schon ein erster Missstand. In Ihrer Studie in erster Linie Kinder haben Sie auch nicht nur mit Expertinnen und Experten aus dem Bereich Flüchtlingsarbeit, Flüchtlingshilfe gesprochen, sondern ja auch ganz konkret mit Kindern und Jugendlichen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind und jetzt in Deutschland leben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht denn die ganz konkrete Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen hier in Deutschland aus, beziehungsweise von denen, die Ihnen geschildert wurden?
Die ist ganz facettenreich, wenn man kann man das sagen. Also es gibt Jugendliche, also wir haben sehr unterschiedliche Personen interviewt, welche, die als Kinder gekommen sind, mittlerweile volljährig sind, welche, die noch so in der Altersklasse 12, 13, 14 sind, selber Jugendliche, die dann so 17, 18, 19 sind. Und was wir haben Kinder und Jugendliche getroffen, die im Endeffekt alle eine Positivgeschichte darstellen, weil sie noch hier sind, weil sie letztendlich auf dem Weg in einen sicheren Aufenthaltsstatus sind und hier eine Perspektive zu einem Teil gefunden haben. Einen Jugendlichen, das war ein Junge, der war damals 12 Jahre alt, den wir interviewt haben, der war noch sehr konkret davon bedroht, rückgeführt zu werden nach Polen im Rahmen des Dublin-Verfahrens. Er hatte so eine Rückführung bereits einmal durchgemacht, was für ihn traumatisierend war und für sich, für seine Mutter, für seine Geschwister, die teilweise erst 2 Jahre alt waren zu dem Zeitpunkt. Ansonsten waren die Kinder und Jugendlichen sehr zukunftsorientiert. Sie hatten ein sehr klares Bild, sie waren relativ erwachsen für ihr Alter, sie haben klar berichten können, was in ihren Heimatländern passiert ist, warum sie hier sind, und sie haben sehr, sehr klar formuliert, dass sie ihre Perspektive hier sehen und dass sie hier gerne zur Schule gehen wollen, dass sie hier ihre Freunde gefunden haben, Kontakt zu Sportvereinen aufgenommen haben und ihre ganze Zukunft auch darauf ausgerichtet haben, dass sie hier in Deutschland ankommen dürfen und ankommen können.
Nun ist es natürlich aber auch so, dass trotz der relativ klaren Vorstellung und sicherlich auch der optimistischen Vorstellung von den Kindern und Jugendlichen, ja, sie auch eindeutige Missstände irgendwie ausfindig machen konnten, beziehungsweise viele Missstände ja nicht nur auf Kinder und Jugendliche, die geflüchtet sind, zutreffen, sondern generell auf die Situation von Geflüchteten. Aber wo sehen denn Sie jetzt gemeinsam auch mit der UNICEF anhand dieser Studie die größten Missstände, wo es am meisten Nachholbedarf, unter welchen Bedingungen, Situationen haben denn geflüchtete Kinder und Jugendliche zu leiden?
Also wir haben 2 Hauptpunkte, die so grundsätzlich voranzuschicken sind. Das ist einmal, dass das Kindeswohl nicht in allen Verfahren, die Kinder und Jugendlichen betreffen, beachtet wird. Das ist eine allgemeine, bisschen abstraktere Aussage, die wir ganz klar treffen müssen. Und die zweite ist, die schließt daran an, dass die Kinder und Jugendlichen häufig nicht vergessen werden, sie stehen hinten an. Es geht nicht um sie, sie sind nicht der Mittelpunkt oder sie sind auch nicht Teil des Verfahrens, sondern sie werden einfach übersehen. Das ist der zweite Punkt, den wir sehr wichtig finden. Ganz konkret zeigt sich das an unterschiedlichen Beispielen. Wir haben einmal die Situation in den Gemeinschaftsunterkünften, in denen viele Flüchtlingskinder leben müssen. Das ist auch durch viele Medienberichte dokumentiert, wie die Lebenssituation dort vor Ort ist. Das heißt für die Kinder und für die Familien, dass sie häufig in ganz kleinen Einheiten auf ganz kleinem Raum zusammengedrängt leben müssen, ohne viel Raum sich entfalten zu können und ohne Raum für eine Form von Privatsphäre. Wir haben die Situation, dass der medizinische Zugang, also der Zugang zu medizinischer Versorgung massiv eingeschränkt ist durch das Asylbewerberleistungsgesetz. Medizinische Behandlung gibt es nur in dringenden Fällen und nicht zur Prophylaxe und nur wenn ein entsprechender Schein vorgelegt wird. Das heißt, die Personen können eigentlich nicht selbst zum Arzt gehen, was, und das wurde da in mehreren Medien ja auch in der Vergangenheit mehrfach berichtet, schon zu schweren Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen geführt haben. Wir haben ein ganz großes Defizit im Bereich der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen als Kinder und Jugendliche. Es gibt überhaupt nicht genug Beratungseinrichtungen, die sich mit der Situation dieser ja ein Drittel aller Flüchtlinge in Deutschland umfassenden Gruppe beschäftigen. Es gibt kaum Material, was für diese Kinder und Jugendlichen adäquat ist. Und was noch hinzukommt, dass die Kinder- und Jugendhilfe bislang gegenüber den Flüchtlingskindern wenig aufgeschlossen ist, wenig präsent ist und die als Zielgruppe in der Arbeit von vielen Jugendämtern noch sehr wenig vorkommen. Das liegt natürlich an den Kapazitätsgrenzen, die Jugendämter häufig auch selbst empfinden, aber da ist noch ein ganz großer Bereich, wo noch sehr viel Arbeit nötig ist, beziehungsweise wo Verbesserungspotenzial ist. Und dieser Punkt, der wurde von den Jugendlichen immer wieder sehr, sehr stark angesprochen, ist, dass die Frage des Bildungszugangs für sie zentral ist. Es gibt immer wieder Hürden, es gibt zu wenig Klassen, in denen die Kinder und Jugendlichen schnell Deutsch lernen können, um dann in die Regelschulen reingehen zu können. Wir erleben große Probleme bei den Jugendlichen in der Altersklasse 15 bis 17, dass die noch einen Schulzugang hier erhalten, um einen Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss machen zu können, um dann eine Ausbildung machen zu können. Da gibt es überall Defizite. Die andere Aussage, und das hatte ich, glaube ich, auch schon vorher angedeutet, ist die Frage der Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren. Hier haben wir so als strategische Punkte, die einfach einer Verbesserung bedürfen, dass die Kinder anders beteiligt werden müssen. Wir haben ganz häufig in fast allen Interviews, die wir geführt haben, die Aussage erhalten, dass wenn Kinder präsent sind, sie in solchen Situationen als Dolmetscher und in ähnlicher Funktion präsent sind, aber sie sind nie in der Funktion präsent, dass sie selbst Betroffene sind, dass sie wahrgenommen werden, dass sie angehört werden, sondern sie haben dann immer noch eine andere Funktion in solchen Verfahren. Und da gibt es ganz dringenden Handlungsbedarf.
Ein Punkt, den Sie gerade eben auch angesprochen haben, nämlich, ich sage mal so, der blinde Fleck bei der Kinder- und Jugendhilfe, der ist auch bei uns im Radio ein wichtiges Thema. Wir planen dazu eine Podiumsdiskussion und fragen uns natürlich auch, welche speziellen Anforderungen und auch Herausforderungen stellt sich denn an Kinder- und Jugendhilfe und Kinder- und Jugendarbeit bei der Zielgruppe geflüchtete Kinder und Jugendliche? Welche Hinweise, Tipps oder auch einfach Forderungen können Sie da stellen?
Also um das mal vorwegzuschieben, uns ist sehr, sehr bewusst, unter welchem massiven Druck Kinder- und Jugendhilfe und insbesondere die Jugendämter im Augenblick arbeiten müssen. Alle Kinderschutzfälle werden einzig und allein auf dem Rücken der Jugendämter verhandelt und die Jugendämter kriegen viele, viele neue Aufgaben, aber immer weniger Personal. Das finde ich ganz, ganz wichtig zu voranzuschicken, weil wir die Jugendämter als Partnerinnen und Partner in diesem Prozess der Aufnahme von Flüchtlingskindern haben wollen und ihnen nicht einfach nur eine Aufgabe aufdrücken wollen. Was uns weiter wichtig ist, ist, dass wir die Flüchtlingskinder, die nach Deutschland kommen, nicht grundsätzlich als in einer Situation sich befinden, beschreiben, die kindeswohlgefährdend ist. Also die Eltern, die mit ihren Kindern hinkommen, die haben viele Kapazitäten, um die Kinder natürlich auch zu unterstützen. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Vorbemerkung, um sich diesem Thema zu nähern. Wir sehen aber einen ganz großen Raum im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere was die Beratung zum Leben in der Familie angeht, also all die Fragestellungen, wenn die sich damit beschäftigen, wie diese Strukturen, die um Flüchtlingsfamilien drumherum sind, schwierige Lebensbedingungen, unklare Aufenthaltsperspektiven, all solche Fragestellungen, die sich auf das Familienleben auswirken, dass die Jugendämter hier an diesen Stellen mit beraten können, dass es dort viele Kompetenzen gibt, die Familien stärken können. Das sind insbesondere sozialpädagogische Familienhilfen, die, um das ganz konkret zu benennen, für die Kinder und Jugendlichen zugänglich gemacht werden müssen. Wir haben die ganzen Fragestellungen, die sich ergeben, aus dem Bereich der Jugendmigrationsdienste, die auch in diesem Feld mit aktiv sein sollen, um die Kinder und Jugendlichen in ihrem eigenen System zu unterstützen und die Kinder und Jugendlichen mitzunehmen, vor Ort ansprechbar zu sein, dass die Kinder und Jugendlichen Fokuspunkte haben, wo sie sich hinwenden können. Und wir haben natürlich auch im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe ein ganz großes Themengebiet, was sozusagen die wissenschaftliche Struktur, die theoretische Struktur drumherum bietet. Also wir stellen uns vor, beziehungsweise erheben die Forderung, dass die Kinder- und Jugendhilfe sich auch diskursiv diesem Thema öffnet und sagt, ja, Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, die sind auch Zielgruppe und zwar vom ersten Tag an ihres Aufenthalts hier. Und wir müssen diese Zielgruppe mit in den Fokus nehmen, wir müssen Forschung darüber anstellen, was die Bedürfnisse sind, darüber wissen wir noch viel, viel zu wenig. Und wir müssen einfach mehr sie in den Mittelpunkt unserer Arbeit setzen. Die rechtlichen Grundlagen, die sind vielfach gelegt. Es fehlt im Augenblick auch hier an dieser Stelle ganz stark an der Umsetzung.
Neben diesen jetzt gerade geschilderten Forderungen und auch der sehr eindrücklichen Forderung, Kinder und Jugendliche auch explizit in das Asylantragsverfahren mit einzubeziehen, falls das möglich ist, können Sie vielleicht noch mal so kurz zusammenfassend sagen, was jetzt tatsächlich die Konsequenzen sind, die Sie aus dem Bericht ziehen, aus dieser Studie ziehen und welche Forderungen Sie auch ganz konkret an Bund, Land und Kommunen haben oder welche die wichtigsten sind?
Also die wichtigsten, oder es gibt zwei Forderungen und die erste wichtige ist, denkt die Kinder mit, nehmt sie mit in die Diskussion auf und redet nicht nur über sie, sondern auch mit ihnen, um einen gemeinsamen Aufnahmeprozess zu entwickeln, der den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen hier, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, auch gerecht wird. Und die zweite Forderung, ist dann konkreter und die bezieht sich ganz konkret nochmal auf die rechtlichen Normen und die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, des Kindeswohlsprinzips, was dort verankert ist, was auch in der Europäischen Grundrechtecharta mit verankert ist. und dass wir hier ganz klar fordern, dass der Gesetzgeber und die ihm nachgeordneten Behörden und Verwaltung sich dieser Frage stellen, wie das Kindeswohl ganz konkret bei Flüchtlingskindern umgesetzt werden kann. Das bedeutet beispielsweise, dass Unterkünfte so geplant werden, dass es Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche gibt, die im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe längst Standard sind. Man darf kein Kind mehr unterbringen im sonstigen Rahmen, ohne dass es eine Form von Beteiligungs- und Partizipationsmöglichkeiten gibt. All diese Fragen müssen mehr auf die politische Agenda und müssen mitverhandelt werden.
Falls Hörerinnen und Hörer jetzt in irgendeiner Form etwas tun möchten, um der Situation von Kindern und Jugendlichen, die geflüchtet sind, zu helfen, wie kann man denn helfen als Einzelperson?
Das ist eine sehr positive Erkenntnis, die wir aus der Studie herausgezogen haben. Es gibt vor Ort an vielen Orten lokale Initiativen, die in Gemeinschaftsunterkünfte reingehen, die Nachhilfe, Sport und ähnliche Angebote für Flüchtlingskinder organisieren. Ich kann immer nur empfehlen, sich an lokale Flüchtlingsräte und andere Initiativen, an Kirchengemeinden zu wenden, an Amnesty International Ortsgruppen, die sich vor Ort für Flüchtlinge einsetzen. Und dort werden sie sicherlich Kontakte kriegen zu Personen, die das auch in Gemeinden vor Ort machen, sodass es einen leichten Zugang dann auch gibt.
Dann bedanke ich mich soweit für das Gespräch bei Ihnen, Herr Berthold, und wünsche natürlich noch viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.